Radio. Aranka.
Herzlich willkommen zu unserer 12. Aranka-Sendung. Das Thema heute: Community Organizing. Organizing, ein Begriff, naja, hier zuerst in Deutschland wahrscheinlich bekannter geworden unter dem Begriff des Organizing-Modells im Kontext von Gewerkschaften, zumindest aus meiner Perspektive. Darunter zu verstehen, Gewerkschaften versuchten mit dem Blick auch in die USA mit neuen Beteiligungsformen in den Betrieben Beschäftigte dazu gewinnen, sich für ihre eigenen Belange und eigenen Interessen zusammenzuschließen, zu organisieren und gegen den Arbeitgeber vorzugehen.
Ja, Community Organizing ist aber auch kein neues Konzept, zumindest nicht in den USA und Südamerika. Denn derzeit ist Community Organizing ein heiß diskutiertes Thema, wenn es um eine fortschrittliche Stadtpolitik von unten geht.
Heute bei uns zu Gast ist Robert Maruschke. Hallo Robert.
Hallo.
Er ist Sozialwissenschaftler und lebt auch in Berlin. 2010 sammelte er Erfahrungen als Organizer in den USA und das Thema seiner Diplomarbeit war Community Organizing in Berlin, die Bürgerplattform Wedding Moabit.
Genau, und in unserer Sendung heute sprechen wir zuerst darüber, was Community Organizing eigentlich ist, was es für Konzepte gibt und dann sehen wir uns Praxisbeispiele aus Berlin an, vielleicht auch aus anderen Städten, das werden wir sehen, um schließlich Konzepte des Community Organizing dahingehend zu überprüfen, inwiefern wir darin ein emanzipatives Potenzial sehen. Genau, und hier im Studio sind eben heute als Moderation dabei die Berit.
Hallo.
Hallo, und meine Wenigkeit der Tim, der auch die Technik macht. Und bevor es losgeht, hören wir jetzt ein schönes Lied von den Range Rats, The Two of Us, ein bisschen Country, der ja auch dafür wirbt, ein bisschen zusammenzugehen. Oh, oh, oh. Rats waren das mit Two of Us Are Better Than Just One. Und ja, wir sind jetzt hier nach wie vor im Studio mit dem Robert und unser Thema ist Community Organizing. Genau, und die Berit fängt eigentlich an, wie ich hier
auf dem Zettel. Genau, Community Organizing, das ist heute unser Thema. Ein Modell, ein Konzept aus den USA stammend. Und jetzt wollen wir mal rausfinden, wir haben zu Gast den Robert, der dazu sowohl praktische Erfahrung gesammelt hat, als auch eben seine Diplomarbeit darüber geschrieben hat. Was versteht man unter dem Begriff Community Organizing? Was wird da in den USA auch vor allem drunter verstanden?
Also Community Organizing ist eigentlich ein Konzept, um die Nachbarschaft in Städten vor allem, aber es gibt es auch für ländliche Gebiete, um die Nachbarschaft politisch einzubinden oder politisch zu aktivieren oder zu politisieren überhaupt oder zu mobilisieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Sichtweisen drauf. Und es kommt eben aus den USA. Es geht um die Organisation von der Nachbarschaft in US-amerikanischen Städten. Findet seinen Anfang im 19. Jahrhundert und entwickelt sich denn so kontinuierlich fort mit eben auch den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich ja auch verändern, ne?
Und das ist in verschiedenen Städten, in verschiedenen Nachbarschaften ausprobiert worden, weiterentwickelt worden? Oder wie ist das, ein theoretisches Konzept oder ein praktisches Konzept?
Es ist explizit ein praktisches Konzept, worüber dann geschrieben wurde. Und jetzt die aktuellere Literatur, die es gibt in den USA, stammt eigentlich ausnahmslos von Leuten, die auch praktisch Community Organizing betreiben, also da in der Praxis sind und dann darüber schreiben.
Ja, das, was du jetzt sagst, klingt für mich ein bisschen so, als wäre Community Organizing was Ähnliches wie, ja, Selbstverwaltung, was ja in der Linken schon eigentlich lange auch eine Forderung oder ein Thema ist. Ist das so? Was steckt denn hinter diesen Konzepten sozusagen? Wie sieht denn diese Praxis aus, die du gerade beschrieben hast?
Man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Konzepten des Community Organizings. Wenn man es aber auf fortschrittliche, also emanzipatorische Politik bezieht, dann hat Community Organizing mehrere Aspekte, die alle wirklich nicht neu sind, das stimmt, aber in ihrer Kombination neu sind. Ja? Also zum Beispiel, dass man sich als Nachbarschaft organisiert und da wirklich demokratische, basisdemokratische Strukturen schafft und durch diese Strukturen immer mehr Leute einbindet, was ein Unterschied ist zu klassischen linken Kiezstrukturen, die eigentlich nicht das Ziel haben, immer mehr Leute einzubinden und sich immer breiter aufzustellen. Und denn in diesen größer werdenden Strukturen, die basisdemokratisch sind, dann in Konfrontation zu gehen, ja, mit den herrschenden Verhältnissen, also nicht nur Sachen durchzuwinken oder abzunicken oder symbolischen Protest zu machen, sondern wirklich in Konfrontation gehen und Verbesserung für sich selbst zu erkämpfen. Immer mit dem Blick auf die Verhältnisse auch.
Eigentlich habe ich ja in Nachbarschaften, also wenn man linke Projekte anguckt, haben ja die meisten irgendwie das Ziel, sich zu organisieren oder zusammenzuschließen, vielleicht auch mehr zu werden. Ich frage mich, das ist manchmal so ein abstrakter Wunsch, ob das in der konkreten Praxis auch passiert. Das hängt ja auch damit zusammen, ob man gewisse strategische Vorgehensweisen wählt oder ein gewisses Konzept vor Augen hat. Kannst du dazu nochmal was sagen? Was sind die Bedingungen dafür, dass man was Community Organizing nennen kann und das nicht so einfach so diese klassische Nachbarschaftsarbeit ist?
Also meine Absicht war es jetzt auch gar nicht, linke Projekte zu kritisieren. Ich finde nur, dass es ein Unterschied ist, ob man sich ganz, ganz bewusst macht, was wir wollen. Nämlich wollen wir die Nachbarschaft, die Leute, die da wohnen, die auch die Welt vielleicht ähnlich betrachten wie wir, nicht komplett gleich, aber eine ähnliche Sichtweise haben, dass vielleicht Sachen falsch laufen, ja, und dass sie leiden, weil sie vom Jobcenter gegängelt werden oder weil sie schon wieder umziehen müssen und sowas. Und wenn man sich da das explizite, ausdrückliche Ziel setzt, wir wollen die Leute einbinden und wir wollen die, dass sie zu uns kommen, und rufen sie deswegen einmal die Woche an oder einmal im Monat und laden sie zu einem Treffen ein, ne, und schreiben uns das auf, dass die Leute, ne, dass wir mit ihnen in Kontakt stehen und haben dann einen Überblick darüber, wer Interesse hätte an der Politik, die wir auch machen wollen und die mit den Leuten weiterentwickeln wollen. Und ein ganz großer Aspekt ist auch, dass wir sehr viel von den Leuten lernen können, die in unserer Nachbarschaft wohnen, weil wir eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt wahrnehmen können von der Welt. Und dieser ausdrückliche Wunsch, das zu tun, ist schon ein Merkmal von Community Organizing, was es unterscheidet von anderen Politikformen.
Und ich habe so ein strategisches oder systematisches Vorgehen auch so ein bisschen rausgehört, oder? Wenn man sagt, man ruft die an und man notiert sich, wer dann auch kommt oder wen man wie einbindet oder welche Bedürfnisse vielleicht auch geäußert werden. Ich weiß nicht, gibt es da sonst noch Herangehensweisen, die empfohlen werden, wenn man Community Organizing macht?
Also ein ganz wichtiger Aspekt, den ich wirklich empfehlen kann, ist, je nachdem, wo man mit den Leuten in Kontakt kommt, das ist ja sehr unterschiedlich. Das kann eine selbstorganisierte Beratung sein, das kann aber auch eine Aktion sein, wie eine Blockade von einer Zwangsräumung oder so. Da kommen wir automatisch mit Leuten in Kontakt, ja, die in unserer Nachbarschaft wohnen. Und da die Leute zu fragen, hättest du, also wäre es für dich okay, wenn wir die Telefonnummer von dir aufschreiben oder deine E-Mail-Adresse, aber am allerbesten die Telefonnummer, damit wir dich anrufen können, ne, um dich dann einzuladen, weil wir wollen dagegen auch aktiv was machen, und zwar die ganze Zeit. Nicht nur einmal und jetzt hier, sondern wir wollen die ganze Zeit daran arbeiten und die ganze Zeit da aktiv werden. Und meine Erfahrung ist, dass 90% der Leute sagen, wenn sie sowieso schon da sind, ja, zum Beispiel in einer, ja, in so Momenten, wo man sich so ein bisschen mag, weil man ja das gleiche Problem hat gerade, wie bei zum Beispiel einer Räumung, dass die Leute dann sagen, na klar, so, hier, ruft mich an, finde ich gut. Und dass die Leute auch das sehr schätzen, wenn man sie ernst nimmt, wenn man sie einlädt und sagt, ja, wir wollen das jetzt zusammen besprechen, was wollt ihr denn machen, was ist denn euer Wunsch? Und aber mit einem klaren Verständnis, was wir denken, was falsch läuft in der Gesellschaft. Also, dass zum Beispiel ein kapitalistisch organisierter Wohnungsmarkt nicht funktionieren wird. Und das können wir auch so sagen, da müssen wir uns nicht verstecken.
Und du hast vorhin gesagt, dass dieses Konzept, was ja eigentlich total vernünftig klingt, für mich, muss ich sagen, zurzeit vorrangig in den USA praktiziert wird, beziehungsweise auch geschichtlich ein bisschen dort herkommt. Ja. Und woran glaubst du, liegt das? Also ist das irgendwie eine andere politische Kultur oder läuft das mit der Finanzierung anders? Ist das was mit dem Staatsverständnis, was dort vorherrscht? Also warum die USA und warum nicht oder nicht so viel Europa zurzeit oder vielleicht doch Europa?
Zu Europa kann ich nicht so viel sagen, da habe ich nicht den Überblick oder nicht den Einblick, besser gesagt. Es gibt ja aber in Spanien ganz große Bewegungen, die auch Zwangsräumung verhindert, daher kommt ja auch die Berliner Bewegung, also jetzt von der Idee, und die betreiben das, glaube ich, ähnlich. Ja? Also die haben dann ähnlichen Anspruch, einen ähnlichen Ansatz, aber ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. In den USA ist es natürlich schon seit jeher so, dass der Staat sehr wenig, also sozialstaatliche Leistungen erbringt, die Leute sehr wenig einbindet. Es ist eigentlich ein sehr, der Staat steht sehr im Hintergrund und es ist sehr über den, ja, über soziale Träger organisiert, auch der Sozialstaat, ja. Und allein daher kommt es schon, dass Community Organizing da stärker verankert war.
Dass sich soziale Träger oder andere Akteure, die Community Organizing betreiben, mehr in der Verantwortung oder das mehr als seine eigene Aufgabe betrachten, Community Organizing zu machen, weil es eben keinen Staat gibt, der irgendwelche Leistungen für einen umsetzt oder ähnliches oder nur begrenzter eben, ja. Ich habe nochmal eine Frage. Du hast ja auch von verschiedenen Konzepten, von verschiedenen theoretischen Ansätzen gesprochen. Kannst du die nochmal darstellen oder zwei davon kurz darstellen, was die unterscheidet?
Ja, das ist kein Problem, weil das ist nämlich auch der wichtige Punkt, weil wenn wir in Deutschland oder in Berlin über Community Organizing sprechen, dann sprechen wir häufig über die Bürgerplattform, weil die den Begriff so für sich besetzt haben. Oder eigentlich noch nicht mal die Bürgerplattform, sondern das Deutsche Institut für Community Organizing, was dahinter steht ideologisch und auch finanziell. Ja, das ist angegliedert an die katholische Fachhochschule in Schöneweide, Adlershof, in der Ecke. Und die betreiben da ganz stark ideologische Vorarbeit. Ne? Sie sagen mal, sie machen kein ideologisches Organizing, aber natürlich sind sie Riesenverfechter von Konzepten von Sozialkapital, Zivilgesellschaft, was dann insgesamt zu so einem Sammelsurium neoliberaler Stadtpolitik wird und das eigentlich ganz grässlich ist. Und diese Linie, Entwicklungslinie von Community Organizing, so wie ich das dann nenne, würde ich als liberales Organizing bezeichnen. Ja? Und die ist in USA auch am allerstärksten vertreten. Da darf man sich gar keine Illusion machen. Es ist nicht so, dass in USA jetzt emanzipatorische Konzepte von Organizing am stärksten sind. Es ist da, wie hier, so, dass liberales Organizing die Vormachtstellung hat in Bezug auf Organizing, auf die Ideen und auch auf die Praxis. Also ich würde zwischen zwei Formen unterscheiden, liberales Organizing und revolutionäres Organizing, transformatives Organizing oder emanzipatorisches Organizing, da möchte ich mich nicht auf den Begriff festlegen, aber diese beiden Formen gibt es und die entwickeln sich auch parallel mit Bezug aufeinander in den letzten 150 Jahren nebeneinander her.
Was ist das besondere Kennzeichen des transformativen Organizing oder revolutionären Organizing?
Da würde ich sagen, kann man vier Elemente, die überall ähnlich sind, herausfiltern. Das eine ist, dass oder das erste Element wäre, dass die Gruppen, die das machen, eine klare Analyse haben von dem, was politisch passiert. Ja? Also, dass sie nicht sagen, wir müssen uns einfach nur besser organisieren und dann klappt der Kapitalismus schon und das ist alles mit der Abschiebung gar nicht so schlimm, wir müssen nur ein bisschen Organizing mit den Refugees machen und dann ist alles schick. Also, die sagen wirklich, es gibt ein strukturelles Problem, was so tief eingebettet ist in die Gesellschaft, dass wir da fundamental was ändern müssen. Ja? Also in Bezug auf Kapitalismus, aufs Patriarchat, auf Rassismus und dass sie eine klare Analyse haben und davon auch nicht abweichen. Man muss die Leute nicht mit dem ersten Band vom Kapital erschlagen, wenn man sie das erste Mal trifft, aber die klare Analyse ist wichtig. Das zweite ist, dass sie Basisarbeit machen, also dass sie, was wir als erstes hatten, ja, dass sie Gruppen, die Menschen in der Nachbarschaft einladen und das auch immer wieder und mit einem professionellen Anspruch, also die Leute wirklich ernst nehmen, die Nummer aufschreiben und dann anrufen und fragen, willst du kommen und dann auch mit den Leuten reden und sie kontinuierlich einbinden, aber nicht nur einbinden des Einbindens willen, das wäre dann nämlich auch das liberale Organizing, sondern sagen, wir machen auch irgendwie politische Bildung, weil wir haben gewisse Erfahrungen, ihr habt gewisse Erfahrungen, lass uns zusammen Workshops machen, lass uns gucken, wieso sind unsere Probleme so, da können wir gegenseitig sehr viel von lernen, also dieser politische Bildungsaspekt ist sehr wichtig. Und dann nicht nur politische Bildung, sondern auch so Fähigkeiten erlernen, ja. Einfach, wie drucke ich einen Flyer, ne? Wie spreche ich, verhandle ich mit dem Leiter vom Jobcenter oder mit dem Stadtrat oder mit Senator für Stadtentwicklung oder so, ja. Also diese Fähigkeiten, die kommen ja nicht irgendwo her und die haben die Leute auch nicht irgendwo, die sind nicht zugefallen, sondern die müssen erlernt werden. Und das explizit klar zu haben, ist wichtig, ja. Der dritte Aspekt wäre, dass man mit den Verhältnissen in Konfrontation geht, also nicht nur verhandelt, ja. Also nicht nur einen Auftrag kriegt vom Bezirksamt, der entwickelt da mal was, so ein Konzept für den öffentlichen Raum und dann dürft ihr euch mit an den Tisch setzen, entscheiden tun sowieso andere, aber ihr dürft ein bisschen mitmachen, sondern wirklich Konfrontation, das heißt, die Leute damit zu konfrontieren, was passiert. Und zwar die Leute, die die Entscheidungen treffen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Senat für Stadtentwicklung oder Jobcenter oder ja, Wohnungsbaugesellschaften. Und das vierte wäre, dass die Gruppen sich solidarisch aufeinander beziehen, dass sie wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, die gute Politik machen wollen oder ne, emanzipatorische Politik. Ja.
Okay, und glaubst du, also was wären denn da so Aspekte, glaubst du nochmal kurz, wenn das denn in den USA, wo du auch warst du in den USA gewesen, hast dir ein paar Projekte angesehen dort auch? Ja. Was sich quasi jetzt für den deutschen oder europäischen Kontext sozusagen denn da lernen lassen würde. Du hast ja schon ziemlich, also diese vier Merkmale zum Beispiel gerade aufgezählt und wäre das genau das oder gibt es da noch irgendwie andere Aspekte, die hier einfach nicht so laufen oder nicht so gesehen werden?
Also was mich sehr fasziniert hat, ist diese Reflexion über die eigene Praxis, ja, und es dann auch mal aufschreiben und zu gucken, wie ist denn unsere Praxis und da versuchen weiterzudenken und was brauchen wir und dann wirklich dieser Bezug aufeinander, dass nicht dieses, dass man sich gegenseitig so die ganze Zeit anfährt, dass jetzt irgendwie die Praxis von der anderen Gruppe ja das Allerbekloppteste ist, was wir je gesehen haben, sondern so einen solidarischen Bezug aufeinander und versuchen voneinander zu lernen, gerade wenn die Kämpfe sehr unterschiedlich sind, also wenn es jetzt für eine Organisation, die für die für gewerkschaftliche Rechte kämpft, für Leute, die eingewandert sind und da gerade einen schwierigen Status haben, weil er eben vom Staat so konstruiert wird, der schwierige Status, haben die einen ganz anderen Kampf als Leute, die gegen Zwangsräumung kämpfen in jetzt L.A., ja? Oder eine andere Gruppe, die für einen öffentlichen Nahverkehr kämpft, der bezahlbar ist und das als Class-Race-Gender-Problem brandmarkt. Dann haben die sehr unterschiedliche Kämpfe am Laufen, aber die können sich aufeinander beziehen und dieser Bezug, dieser solidarische Bezug aufeinander, den fand ich sehr wichtig. Ja? Den fand ich auch beeindruckend und da kann man, also ich glaube, das bringt einen auch weiter, so in der Bewegung.
Okay, ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Satz, den du da gesagt hast, den würden wir jetzt noch mal ein bisschen auf uns wirken lassen und nebenbei ein bisschen Musik spielen von Dan aus den 80er Jahren, Deliverer. Ich glaube, es geht auch um sowas wie Tribes. Hört mal rein, ich finde ihn sehr schön.
Fury of
Die Band Dan war das mit dem Song Deliverer. Und wir sind hier immer noch bei Radio Aranka im Studio Ansage in der Kreuziger Straße 23 aus Berlin. Und unser Thema ist heute, unserer 12. Sendung schon, hip hip hurra, Community Organizing. Als Gast haben wir den Robert hier, der da ein bisschen beschlagen ist in dem Thema. Und wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, über die ganzen Grundzüge. Was ist Community Organizing eigentlich in Theorie und Praxis? Und da hat sich dann noch die Frage aufgetan, weil es ja darum geht, um Basisarbeit sozusagen. Und ja, drängt sich eigentlich die Frage auf, wer ist denn eigentlich diese Basis?
Ja, auch da kann man wieder sehr schön unterscheiden zwischen liberalen Konzepten von Organizing und emanzipatorischen Konzepten von Organizing. Dass liberale Konzepte sagen würden, ne, in der Community gibt es sehr viele Themen, wo alle in der Community das gleiche Interesse haben. Also sie konstruieren so ein gemeinsames Interesse für die Community, wie es auch die Stadt Berlin macht, ne, mit Be Berlin. Alle hätten jetzt das gleiche Interesse daran, dass Berlin sich vermarktet. Und transformative Gruppen tun das nicht. Oder emanzipatorische Organisationen, die Organizing betreiben, sagen, nee, das ist nicht so. Wir haben sehr unterschiedliche Interessen. Abhängig davon, ob wir People of Color sind, ob wir einkommensstark, einkommensschwach sind. Ja, da sind sehr, sehr unterschiedliche Interessen da. Und die Organisationen aus den USA beziehen sich dann oft auf Low-Income People of Color, also einkommensschwache People of Color, haben da aber auch, das muss man dazu sagen, eine sehr starke Tradition in der Richtung in den USA, ja, also die zurückgeht bis zum europäischen Genozid an der indigenen Bevölkerung in den USA, die haben, ne, also eine sehr kämpferische Tradition, auf die sie sich selber auch beziehen können. Und die gibt's hier auch, aber die wurde in der Geschichte auch schon sehr stark kaputt gemacht.
Mhm. Wenn wir jetzt mal den Transferwagen von den USA nach hier, nach Berlin, vorhin hast du ja schon angesprochen, es gibt ein, das war mir auch neu und bestimmt vielen Hörerinnen und Hörern ist das auch neu, Deutsches Institut für Community Organizing und ja. Es gibt Bürgerplattformen, die sich ja. ein bisschen in Anlehnung oder in Verbindung mit diesem Institut gegründet haben. Kannst du das nochmal erklären? Was sind diese beiden, also was ist eine Bürgerplattform? Und wie gestaltet sie sich aus und was hat dieses Institut da für eine Rolle drin?
Ja, das ist jetzt ganz schön viel, aber ich versuche mal mit der Bürgerplattform anzufangen. Die Bürgerplattform wurde initiiert, also es gibt drei Bürgerplattformen in Berlin, so fangen wir mal an, drei Bürgerplattformen in den Bezirken Schöneweide, Wedding, Moabit und Neukölln seit neuestem. Und die wurden initiiert vom Deutschen Institut für Community Organizing, welches sich vorgenommen hat, Gruppen in der Community, also in der Nachbarschaft, in den Bezirken anzusprechen, dass sie politisch gemeinsam agieren können. Und ein größeres Ziel, als dass die Gruppen zusammenkommen, haben sie eigentlich nicht, außer die Lebensverhältnisse zu verbessern. Aber welche politische Gruppe hat das Ziel nicht? Ja, also Bürgerplattformen, da muss man unterscheiden zwischen dem Konzept, was das Deutsche Institut für Community Organizing, kurz DICO, sich davon verspricht und von den Gruppen, die dann angesprochen wurden in den Bezirken. Und in Wedding habe ich mit einigen Organisationen, mit einigen Gruppen, die da mitmachen, gesprochen. Und das waren alles sehr nette Leute, die auch ein sehr gutes Gespür dafür hatten, was schief läuft und dachten, da wird ihnen eine Möglichkeit gegeben, sich politisch zu engagieren und auch zusammen eine Kraft zu entwickeln, um die Sachen zu verändern. Und meine Kritik daran ist jetzt, dass Bürgerplattform und dadurch auch also das DICO und die Bürgerplattform nicht versuchen, die Leute zu organisieren, die in der Gemeinschaft, in der Nachbarschaft wohnen, sondern die versuchen, die Gruppen, die es schon gibt, zu organisieren. Ja? Und da gibt es natürlich ein massives Ungleichgewicht, wie stark und wie gut sich die Gruppen durchsetzen können. Ja? Das ist ganz klar, dass die Berliner Stadtmission dann eine andere Stärke hat, als jetzt der Jugendclub, der so ein bisschen der kleiner ist und nicht so viel Power hat. Und da ist die Da gibt es, glaube ich, sehr starke Machtungleichgewichte, was aber jetzt noch nicht der entscheidende Punkt ist. Der entscheidende Punkt ist, dass die Bürgerplattform durch die Organizer, also es gibt dann ein bis zwei Organizerinnen für die Bürgerplattform, die Diskussion leiten, die Leute einladen und in dem Leiten von Diskussionen und in der Entscheidungsfindung das so stark begrenzen, was überhaupt gemacht werden kann, dass da eigentlich nur so eine Legitimation für die Politik, die sowieso passiert, stattfindet. Das kann ich auch später nochmal detaillierter erklären oder Beispiele für geben. Aber ja, das ist meine Kritik.
Und also ich habe mir das so vorzustellen, einmal im Monat oder wie oft kommen Akteure, es kommt auf einer Akteursebene, kommen Menschen zusammen, die sind Vertreterinnen und Vertreter und deren Motivation ist, dass sie in einem Kiez leben, der als Problemkiez irgendwie erkannt wurde, tituliert wurde und selber auch einen Lösungsvorschlag gemeinsam suchen wollen, oder? Genau, wie hat man das konkret sich vorzustellen? Über was wird verhandelt? Setzen die die Themen selber?
Also es gab zu Beginn der Bürgerplattform Wedding Moabit jetzt als Beispiel, gab es so eine Runde, wo die Leute, also Themenfindungsworkshops haben sie es genannt, wo sie die Themen für sich finden, ja, die sie bearbeiten wollen. Und da war schon sehr deutlich, dass über manche Themen nicht gesprochen wird. Oder besser gesagt, das Thema, die große Überschrift durfte denn noch sein, zum Beispiel öffentlicher Raum. Wie wird mit dem öffentlichen Raum umgegangen? Oder Jobcenter oder Bildung. Das waren die drei Themen. Die durften sie so setzen. Aber wie denn über die Themen verhandelt wurde, da wurde ganz, ganz stark eingegriffen, weil eben liberales Organizing sagt, wir kämpfen nur für Sachen, die wir auch gewinnen können. Ja? Und wir kämpfen auch eigentlich für nichts über die Nachbarschaft hinaus. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, weil ein Teilnehmer der Bürgerplattform hat es denn als verordneter Pragmatismus bezeichnet und das ist genau das, was es absolut trifft. Weil auch Saul Alinsky, der das liberale Organizing vorgedacht hat, auch immer gesagt hat, wir müssen pragmatisch sein, wir dürfen die Leute nicht konfrontieren mit irgendwelchen Ideen oder ne, also gesellschaftlichen Ideen, die wir jetzt hätten, sondern wir müssen pragmatische Politik machen und das hat dann dazu geführt, dass die Forderungen eben sehr klein waren, sehr detailliert, also da ging es dann um die Telefonhotline beim Jobcenter, ja, wo 70.000 Leute jedes Jahr umziehen müssen, weil das Jobcenter die Miete nicht mehr zahlen will, ja, und dann ist das Entscheidende die Telefonhotline, ja, und auf solchen Punkten ist man dann hängen geblieben und hat die dann auch bearbeitet und dann wird es alle 4 bis 6 Wochen treffen sich die Vertreterinnen und Vertreter von den Mitgliedsgruppen, also ein bisschen über 30 Mitgliedsgruppen und die treffen sich dann und handeln dann aus, was der nächste Schritt ist und da ist auch wohl die Anleitung von der Organizerin oder vom Organizer sehr, sehr mächtig. Auch Zitat, mächtig war das Zitat, was ich da gehört habe und ja, das ist natürlich problematisch.
Und nochmal zur Größe, Moabit Wedding ist ja kein Kiez, das ist ja ein Großbezirk quasi, der auch also aus zwei ehemaligen Bezirken zusammengelegt wurde. Da wird sich dann auf lokale Stadtteile, Kieze begrenzt oder es geht wirklich um Moabit Wedding?
Es geht wirklich um Moabit Wedding. Es gab dann, ja, also das Jobcenter war dann eben das Jobcenter Mitte, wo Wedding mit drin hängt. Und beim öffentlichen Raum ging es um den Leopoldplatz zum Beispiel.
Und unterscheidet sich das auch schon? Also das stelle ich mir jetzt als ein unheimlich großes Einzugsgebiet vor im Verhältnis dazu, dass man ja eigentlich sagt, Community Organizing heißt ja auch Nachbarschaft zu organisieren. Das sind ja schon unheimlich viele Nachbarinnen und Nachbarn, die man da vom Anspruch her organisieren möchte. Ist das so großteilig auch zum Teil in den USA angelegt?
Ja, schon.
Okay, ja. Das ist also nicht eine Auffälligkeit. Ja.
Als Beispiel, es gibt die Bus Riders Union, das ist eine Gewerkschaft quasi für die Leute, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, die in ganz LA, Los Angeles, eben in den Bussen versuchen, die Leute zu organisieren, weil sie auch sagen, das ist ein absolut rassistisch angelegtes Nahverkehrssystem, weil 30% von dem Geld, was da reinfließt, in die U-Bahn fließt, die nur 1% nutzen, die Leute, die von Hollywood nach Downtown fahren und der Rest sitzt in Bussen fest 2 Stunden lang, weil sie zu voll sind, nicht fahren und kaputt sind und ja, wer das denn ist jeweils, kann man sich auch vorstellen. Und die sehen auch die ganze Stadt als ihr Gebiet.
Eine Frage vielleicht noch. Wir haben jetzt relativ viel über Großstädte gesprochen sozusagen. Ist dir denn auch ein Projekt bekannt sozusagen jetzt vielleicht aus dem deutschen Kontext auch, was in einer eher kleineren Stadt oder so läuft oder funktioniert oder wo die Leute sich nach ähnlichen Prinzipien quasi organisieren? Oder ist das auch aus deiner Sicht wirklich eher ein großstädtisches Phänomen, hüben wie drüben quasi?
Es ist eindeutig ein großstädtisches Phänomen, ja, würde ich sagen. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch in einer Kleinstadt jetzt funktionieren könnte oder in ländlichen Gebieten. Ich sehe da das Problem nicht, aber es ist natürlich sehr viel aufwendiger. Also Leute, wenn sie weit weg voneinander wohnen, ist es eben sehr schwierig, sie an einen Tisch zu kriegen und sie einzuladen. Also in Berlin geht es, da können die Leute in die U-Bahn steigen, wenn sie die Fahrkarte haben oder die kriegt man vielleicht auch noch finanziert über die Organisation, aber ja.
Du hast jetzt über Bürgerplattform Schöneweide, Berlin, also Wedding, Moabit und Neukölln gesprochen. Da wird eher der liberale Ansatz verfolgt, sagst du, nach Saul Alinsky dann auch als Idee. Und gibt es auch, kennst du Berliner Projekte, die versuchen, ein anderes Organizing-Konzept, also das Transformative, wie du es eingangs ganz schön geschildert hast, gibt es welche, die das auch verfolgen?
Ich würde sagen schon, dass Gruppen wirklich das angehen, ohne vielleicht das explizit klar zu haben, dass sie das machen und dass wir es so bezeichnen könnten. Aber das ist dann auch gar nicht der entscheidende Punkt und mir geht es auch wirklich nicht um den Begriff Community Organizing, mir geht es mehr um die Sachen, die wir als politische Organisation oder als politische Gruppe oder Initiative vielleicht zusammen machen sollten. Und ein schönes Beispiel finde ich eigentlich Zwangsräumung verhindern, das Bündnis, was versucht Zwangsräumung zu verhindern, weil sie klar formulieren, ja, wo die Ursachen von den Problemen liegen, sie sind sehr konfrontativ in der Auseinandersetzung, also lassen sich da nicht einbinden an irgendwelchen runden Tischen, die dann 2 Jahre lang zwar laufen, aber zu nichts führen und dann sind die Leute trotzdem geräumt. Und sie haben, machen auch Basisarbeit, ja, also arbeiten zusammen, lernen voneinander. Ja, und sie sind auch solidarisch, also bundesweit oder europaweit. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein Beispiel, was man anfügen kann, dass es auch anders geht.
Okay. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal zum ein bisschen Entspannen ein Stück Musik. Diesmal von Cat Nguyen. Das ist ein Hip-Hop-Duo. Ein Mensch mit Katzenmaske, der Bass spielt und eine Frau, die die Beats baut und Rap dazu. Und ja, ich finde, das klingt ganz gut. Die sehen auch ganz gut aus, die beiden. Wenn man sie mal live irgendwo sieht, hört es euch einfach mal an. Das war ganz schön abrupt zu Ende. Cat Nguyen mit dem Lied Not From Here. Kann man sich auch online anhören. Nicht schlecht. So, wir sind immer noch hier. Radio Arranca, Sendung der Gruppe Fels für eine linke Strömung in dem Studio Ansage in Berlin. Und Robert ist hier und wir sprechen über Community Organizing.
Genau, und wir haben schon sehr viel gelernt über den Begriff und auch über die Weite des Begriffes. Ein Artikel von dir, Robert, heißt ja auch Community Organizing zwischen Bürgerplattformen und revolutionärer Perspektive. Das macht schon deutlich, dass man da auch verschiedene Ansätze, verschiedene Konzepte gegeneinander überstellen kann. Du hast selber mal Community Organizing, so wie es auch in Berlin praktiziert wird, so wie du es beobachtet hast, als trojanisches Pferd neoliberaler Stadtpolitik bezeichnet. Warum?
Ja, das habe ich natürlich geklaut, die Formulierung von David Harvey, der ist so Geograf und schon was älter und der kennt sich gut aus und schreibt so auch gute Bücher, aber von dem habe ich das auf jeden Fall geklaut, weil er das ganz richtig bezeichnet hat, dass ganz viele Politikformen entstehen, die den Anschein haben, emanzipatorische oder wenigstens progressive, so ein bisschen fortschrittliche Politik zu machen und dann aber eigentlich nur neoliberale Politik entweder so ein bisschen feinjustieren, ja, also da gibt es die Idee, okay, die Stadt soll das Unternehmen sein, aber wie machen wir das? Und dann ist natürlich so Basisinitiativen, Kiezinitiativen ein sehr gutes Instrument, um das hinzukriegen, das so fein zu justieren. Und Leute sind natürlich auch zufriedener und geben dem Ganzen so ihren Segen, wenn sie daran mitwirken. Und die Kritik könnte ich jetzt ganz, ganz, ganz langatmig erzählen. Ich versuche es ganz kurz zu machen, eigentlich nur an einem Beispiel. Es sollte schon 2007 der Leopoldplatz in Wedding so saniert werden und aufgehübscht werden und aufgewertet werden, sodass das ganze Gebiet so eine Aufwertung erfährt. Das hat Mittel bekommen vom Bund-Länder-Programm aktive Stadtzentren und noch anderen stadtpolitischen Programmen. Es war also völlig klar, was da passiert. Aufwertung, ja, war das Ziel, das war festgeschrieben, das war ganz klar, dass es passiert. Ein Jahr später entscheidet sich die Bürgerplattform auch, was vom Leopoldplatz zu machen. Und diese ganze Sache von Gentrification, Aufwertung, Verdrängung und rassistischer Polizeigewalt an dem Platz und so überhaupt nicht zu thematisieren, sondern sich dann damit zu befassen, dass die Leute, die da die Trinkergruppe darstellen, so wie es formuliert wird in den Medien, dass die da fehl am Platz sind und dass wir die entweder ganz vertreiben müssen oder woanders hin verdrängen müssen. Das Ende vom Lied war, nach diversen Treffen, die gemacht haben und noch Interventionen von Leuten, die da ein bisschen Ahnung haben, wurden sie dann nicht vertrieben, aber auf die andere Seite vom Platz verdrängt. Ja, eingemauert, sodass sie jetzt da sitzen sollen und können, aber nicht mehr da, wo sie immer waren, also wurden verdrängt. Und zum Thema Mieten, als dann Leute gefragt haben, na, was ist denn eigentlich mit Gentrification, Gentrifizierung, hier werden ja die Mieten teurer und so, da wurde es dann so abgewiegelt von der Organiserin, dass es hier nicht so durchschlagen wird. Ja. Und jetzt, 5 Jahre später, hat man es die Situation, dass die Mieten doppelt so teuer sind und die Bevölkerung da massiv ausgetauscht wird. Ja, das ist ein Riesenproblem und in dem Prozess hatten die Leute aber so das Gefühl, dass ihre Vielfalt, also sind sehr vielfältige Gruppen, gut dargestellt wird, dass sie sie gut ausdrücken können, dass sie einen Ort haben, wo sie wahrgenommen werden, aber stattdessen wurden sie einfach nur eigentlich ausgenutzt, ja, für dieses Stadtentwicklungsprogramm und das nicht auf dem Schirm zu haben, ja, mit 100.000 Euro im Jahr, was jede Bürgerplattform hat, mit Leuten, die dafür bezahlt werden, wo ein Institut hintersteht, das nicht zu reflektieren. Und dann immer zu sagen, ja, wir machen kein ideologisches Organizing, wir sind nicht ideologisch, sondern pragmatisch, da kann man einfach nur sagen, es sind trojanische Pferde und da muss man dann auch aufpassen, wie man dem gegenüber sich verhält.
Also die Kritik ist ganz stark, es gibt Beteiligungsformen, die aber gelenkt sind, die nur gewisse Spielregeln zulassen, die eben Grenzen, Perspektiven, Perspektiven einengen. Das bringt im Prinzip das, die Form schon mit, so wie die Bürgerplattform hier organisiert oder aufgestellt sind. Das ist deine Kritik daran.
Genau, und ich muss es nochmal sagen, es liegt nicht an den Mitgliedsgruppen. Da sind Leute dabei, die super nett und super klar haben, was schief läuft. Das sind nicht die Leute, die da in den Vereinen sind. Ja, die sind teilweise super, super nett, also die ich kennengelernt habe, und haben ihre Sachen relativ klar. Aber die Bürgerplattform ist so liberal, neoliberal vorgeprägt und ich glaube, es wird so hart durchgesetzt, auch in dem ganzen Diskussionsprozess, dass es eigentlich kein Instrument ist für Stadtpolitik.
Und brechen da auch Gruppen aus dem Modus aus? Gibt es kleine Revolten? Gibt es Signale, sonst auszusteigen oder ähnliche Reaktionen?
Ja, ich habe mit einer Gruppe, mit einem Verein geredet, der sich das am Anfang mit angeguckt hat und zwei, aber die sind aus unterschiedlichen Motivationen, haben die dann nicht mitgemacht. Die einen waren so, naja, das haben wir schon im Quartiersmanagement, im Quartiersbeirat, wir brauchen jetzt nicht noch was irgendwie so Demokratie simuliert, ja, also wir sitzen am Quartiersbeirat und das reicht schon, wir müssen uns nicht noch in so ein Pseudogremium setzen. Und die anderen waren nicht so explizit, aber waren nicht so explizit mit der Kritik, aber haben gesagt, es bringt uns nichts, die sehen die Probleme gar nicht. Ja? Mhm. Also die haben sich nicht wahrgenommen gefühlt mit ihren elementaren Problemen. Also da ging es um Obdachlose und die haben dann nicht mitgemacht. Und die haben gesagt, unsere elementaren Probleme werden nicht wahrgenommen. Ein anderer Verein, der sich mit Obdachlosen auseinandersetzt, der ist dabei. Zum Beispiel. Also gibt es unterschiedliche Positionen.
Hm. Du hast ja vorhin schon, also wir hatten es schon, dass du diese Organizing-Form genannt hast, transformatives Organizing oder eben emanzipatorisches Organizing, was eben genau das macht, was hier jetzt nicht gemacht wird, nämlich die Leute sozusagen, also mit den Leuten zusammen tatsächlich eine Perspektive irgendwie zu erarbeiten und nicht nur irgendwie Kraft zu verbrennen und zu frustrieren und alles in, wie du gesagt hast, scheindemokratischen Prozessen. Siehst du hier auch Anstöße für die Konzipierung sozusagen von Projekten in der radikalen Linken oder siehst du das in einer vielgestaltigen Linken, die es ja zurzeit irgendwie gibt, dass solche Projekte, solche transformativen Projekte nach deinem Duktus stattfinden oder können die da noch was lernen, die Leute sozusagen?
Also ich glaube, die Frage sollten wir immer damit beantworten, dass wir noch, also immer was lernen können, ja. Das ist, also so sollte das prinzipiell laufen, dass wir nicht denken, wir haben es jetzt total begriffen und brauchen eigentlich nur so weitermachen, wie wir es jetzt machen, weil wir haben es jetzt Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass das Bündnis Zwangsräumung verhindern, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür ist, dass sie das machen. Und ja, jetzt weiß ich nicht so richtig, musst du mir mal ein bisschen nochmal helfen, wie ich die Frage verstehen soll.
Ja, sozusagen, also es gibt ja relativ viele Gruppen, die sich sozusagen als links verstehen, sozusagen. Mhm. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Mhm. Es gibt da diese verschiedene 3, 4 Buchstaben, Abkürzungen zum Beispiel oder diverse Labels. Mhm. Und ob dieses Organizing, wie du das verstehst, eben auch in dem Bereich helfen könnte, sozusagen die Leute ein bisschen zusammenzubringen, beziehungsweise ob du da Projekte aus dieser Linken kennst, die das schon machen, oder ob du da Vorschläge hättest, sozusagen. Das wäre so ein bisschen die Frage. Also wie ich versuche den Bogen gerade ein bisschen zu spannen zu dem, was man denn als sich als linksverstehender oder linkshandelnder Mensch sozusagen da jetzt mitnehmen könnte, sozusagen. Also konkret nochmal.
Also mein Ziel ist es definitiv nicht, bestehenden Gruppen jetzt ihren Politikstil zu diktieren. Ich finde, der Vorschlag ist wichtig, den zu machen. Und dann können Gruppen sagen, ob sie klassische autonome Politik machen, was ich auch für sehr wichtig halte und es auch gut finde, dass es das gibt. Wenn aber Gruppen sagen, wir wollen Basisarbeit machen, dann ist es für mich also sehr lohnenswert, in die Geschichte von revolutionärem oder transformativem Organizing zu gucken. Mhm. Und wenn die Gruppen das nicht wollen, dann ist es auch okay. Also ich würde da nichts aufzwingen wollen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass die Gruppen sich wirklich solidarisch zueinander verhalten und es jetzt nicht das eine besser oder das andere schlechter ist und dieses Besserwissertum, ich glaube, da, wenn wir da rauskommen, haben wir schon sehr viel gewonnen.
Okay, also weniger sozusagen darauf bestehen, die Wahrheit denn jetzt gefunden zu haben, letztendlich, darauf läuft es ja ein bisschen hinaus, oder? Also so ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu gucken und ja.
Und je nachdem, welche Politik du machen willst, kannst du ja gucken, wo schon Beispiele in der Geschichte da sind. Und da erschien es mir sehr wichtig, die revolutionäre oder emanzipatorische Geschichte von Organizing aus den USA hier rüber zu bringen und zu kontrastieren mit den liberalen Formen, damit Leute nicht anfangen, Organizing zu machen unter so einem ideologischen, also liberalen ideologischen Rahmen.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz ein Stückchen Musik. Unsere Zeit neigt sich nämlich schon bald dem Ende zu. Passt jetzt irgendwie ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Das heißt nämlich Hampelmann von der auch in Berlin ansässigen Band Pisse. Ich bin
Wir sind am Ende unserer 12. Aranka-Sendung heute. Thema war ja Community Organizing. Dieses Thema wird uns auch bei einer der nächsten Sendungen nochmal begleiten. Eine Gruppe von Fels, eine Arbeitsgruppe der Gruppe für eine linke Strömung arbeitet auch unter dem Oberbegriff militante Untersuchung, mehr oder minder mit dem Bezug auf das Konzept Community Organizing. Dazu wollen wir gerne in einer der weiteren Sendungen auch nochmal was hören, konkret deren Ausgestaltung und Endauswertung dieses Projektes. Genau, von daher wird uns dieses Thema weiter begleiten.
Genau, und mir bleibt jetzt erstmal noch zu sagen, vielen Dank, Robert, dass du hier warst.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Und ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen heute und hoffe, dass das auch im Zusammenhang mit der nächsten Sendung ganz spannend wird, wenn wir da noch mal ein bisschen dranbleiben. Wird sich also lohnen, auch für euch das nächste Mal wieder einzuschalten oder mal auf der Seite vorbeizugucken. Im Internet gibt es uns auch. Jetzt habe ich vor lauter Schreck.
www.fels-berlin.de. Da sind unsere Radiosendungen auch abgespeichert und herunterladbar und mitnehmbar quasi. Genau.
Genau, und natürlich mit GEMA-freier Musik unterlegt. Zumindest soweit wir das sagen können.
Dann auch vielen Dank an Tim, die Technik und die Moderation heute.
Ja, und vielen Dank an Berit. Ja, das ist ja schon mal eine super, super Voraussetzung hier. Ich glaube, wir werden das ganz gut hinkriegen, miteinander zu arbeiten, community-mäßig. Ja, mal gucken. Okay, jetzt, bevor ich zu viel Müll quatsche, noch ein kleines Stückchen Musik. Klotz, GEMA frei und Spaß dabei mit dem Titel Napper. Und ich hoffe, dieses Pfeifen wird euch auch noch ein bisschen begleiten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
I'm not